Also da gibt es tatsächlich eine Umfrage, nicht eine Umfrage, aber eine Statistik, oder da wurden Leute gefragt, da ging es um dieses automatische Fahren. Und also wenn das Auto selber steuert, und ich glaube, wenn ich es recht noch weiß, 60% aller Befragten sagten, sie haben kein Problem damit beim Einparken. Das ist noch relativ einfach, da geht es auch langsam zur Sache. Aber 15% würden sich nur so ein Auto trauen, wenn es auf der Autobahn fährt. Und ich glaube, in der Stadt waren es nur 7%. Also zur Vollständigkeit. Ja, Kontrolle abgeben. Kein leichtes Thema. Habt ihr schon mal so Situationen erlebt, wo euch die Kontrolle entglitten war und wie ihr keinen Einfluss mehr hattet? Wir haben so gestern meiner Frau gesprochen. Ja, so mit den Kindern oder mit anderen Situationen ist uns das schon öfters passiert. Und einmal ist eines unserer Kinder, da war es gerade 2 Jahre alt, wir kamen gerade vom Einkaufen und dann ist das Kind vorgerannt. Und wir wohnten an einer eigentlich dicht befahrenen oder einer Hauptstraße, hatten einen langen Weg bis zur Hauptstraße, aber da vorne waren Hecken und das Kind läuft los und wir kommen nicht mehr hinterher. Wir schreien und tun, das Kind läuft direkt auf die Straße zu. Wir wussten nicht, kommt ein Auto oder nicht. Es ist Gott sei Dank nichts passiert. Es war Bewahrung. Es ist alles gut gegangen. Dann hatten wir so Situationen, oder das war so eine Situation, wo man Dinge nicht mehr im Griff hat, wo einem Dinge entglitten sind. Dann eines unserer Kinder, 5-jährig, fehlt auf einmal beim Einkaufen im großen Kaufhaus, ist weg. Wir suchen alles ab, gehen vor und zurück, wo wir waren, fragen Verkäufer, alles Mögliche, dann sind wir völlig fertig, gehen wir raus aus dem Kaufhaus und sagen, was machen wir jetzt? Polizei, gehen zum Auto, da sitzt das Kind und wartet auf uns. Wir waren völlig verzweifelt, das Kind dachte, es geht schon mal vor, es ist so langweilig beim Einkaufen. Dann hat sich mir eine Situation eingebrannt. Als Kind, da war ich Schlittenfahren und da, wo wir wohnen, das war ist hügelig, da waren so Weinbergwege und ich bin da im Schlitten, im Winter, Schnee, runtergerast und unten sehe ich auf diesem engen Weg, da steht ein Kind mitten auf der Fahrbahn, kleines Kind, 2-jährig oder so. Ich bin starr vor Schreck, kann nicht mehr reagieren. Und reagiere auch nicht, rast voll auf dieses Kind zu. Ein Erwachsener nebendran dreht sich im letzten Moment rum und zieht das Kind weg. Und es ist nichts passiert. Ich bin weitergefahren. Aber das war so ein Moment, wo man nicht braucht. Auf solche Momente kann man verzichten. Das sind Momente der Machtlosigkeit und Machtlosigkeit, dieses Gefühl, Dinge nicht in der Hand zu haben, dass sie uns entgleiten, dass wir sie nicht steuern können. Solche Gefühle wollen wir vermeiden. Wir wollen unser Leben lenken, und zwar am besten nach unseren Vorstellungen, und wir wollen auch die Kontrolle haben. Und wir mögen es doch eigentlich nicht so, wenn wir nicht die Fäden in der Hand halten und einfach irgendwo mitgerissen werden. Wir wollen die Dinge in der Hand haben, wir wollen alles möglichst kontrollieren. Wenn wir ein Geschäftstreffen vor uns haben, dann bereiten wir uns vor, um uns über möglichst viele unbekannte Faktoren auch Klarheit zu verschaffen, um gut vorbereitet zu sein. Und ich sage das nicht, dass das schlecht ist, überhaupt nicht. Aber in viele Dinge gehen wir mit einem Gefühl der Kontrolle und eben diesem Wunsch nach Halt und eben um Unsicherheiten zu vermeiden. Und ich denke, viele Dinge in unserem Leben, die brauchen natürlich Kontrolle. Sei es im Geschäftsleben, ohne eine gute Qualitätskontrolle geht es nicht. Und auch in der Erziehung unserer Kinder ohne Kontrolle geht es auch nicht. Und wir wissen ja, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Es geht eher heute darum, um die Kontrolle in unserem Leben. Wer hat das Heft in der Hand und was treibt es an und woran hält man sich fest? Und jemand in der Bibel, der es so sehr liebte, die Kontrolle über sein Leben zu haben, das war eben Jakob, der Stammvater des Volkes Israel. Einer der Stammväter des Volkes Israel. Und seine Geschichte finden wir in 25 Kapiteln im ersten Buch Mose von Kapitel 25 bis 50. Die lesen wir natürlich nicht jetzt, aber ich werde erzählen. Jakob, er gehörte zu der Sorte Mensch, die gerne zugreifen und nicht loslassen. Ein Mann, wie ein Wort, an dem man zweimal vorbei musste. Einer, der auch pausenlos versuchte, sich selber Halt im Leben zu verschaffen. Und das begann bereits im Leib seiner Mutter. Er, einer von zwei Zwillingen oder von Zwillingen. Und es heißt in der Bibel, die Kinder stießen sich einander, sodass die Mutter sich fragte, was das denn werden soll. Und wir lesen auch, dass Gott schon sagt, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird. Aber es ist so, bei der Geburt wird Jakobs Bruder Esau zuerst geboren, aber Jakob hält sich an seiner Ferse fest. Der Fersenhalter bedeutet Jakob. Und Jakob, er zog bei der Geburt den Kürzeren, aber damit hat er sich nicht zufrieden gegeben. Er wollte vielmehr in seinem Leben der Erste sein, der Tonangebende, der die Autorität und die Ehrenposition des Erstgeborenen erlangen wollte. Und wenn nötig, mit Ellenbogen oder mit einer List. Und er hat Jagd gemacht auf das Erstgeburtsrecht seines Bruders Esau. Er wollte doch der Erste sein. Und während Jakob ruhig und eher häuslich gesinnt war, war Esau eher rau, kann man sagen. Er hat die Jagd geliebt. Er war gern draußen auf dem Felde unterwegs. Und sein Vater Isaac hat gern von dem Wild gegessen, das Esau gejagt hat und ihm zubereitet hat. Und Rebekka, die Mutter, sie hatte eher Jakob lieber. Aber Jakobs Wunsch war es, der Erste zu sein. Und eines Tages kommt er diesem Wunsch ein Stück näher. Esau kommt ausgehungert vom Feld zurück und angesichts eines Essens verkauft er sein Erstgeburtsrecht an Jakob. So wenig ist dieses Erstgeburtsrecht Esau wert. Und für den Genuss einer Linsensuppe hat er das Recht des Erstgeborenen Jakob vor die Füße geworfen. Jakob hat zugegriffen. Das, was er begehrte, das konnte er jetzt erlangen. Und es ging ihm noch viel mehr. Er wollte auch den Segen des Vaters. Mit dem Segen wird Autorität, auch Bestimmung weitergereicht. Und Jakob, er wollte nachhelfen. Er hat seinen Vater betrogen, indem er vorgegeben hat, Esau zu sein. Und er hat sich den Segen Isaaks erschlichen, seines Vaters. Esau hat es gemerkt, er war betrogen und er hat sich vorgenommen, deswegen Jakob umzubringen. Jakob musste fliehen. Und mit der Hilfe seiner Mutter ging er Richtung, oder floh er Richtung Haran, wo seine Mutter her war, und wo sein Onkel Laban lebte. Unterwegs bei Bethel, da erscheint ihm Gott im Traum mit einer Himmelsleiter. Und Gott verspricht ihm und seinen Nachkommen eine große Schar und dieses Land zu geben. Aber wenn wir genau lesen, was macht Jakob da? Er gibt Gott ein sehr berechnendes Versprechen. Er will Gott ja Raum geben, dem Gott seiner Väter, er will ihm ja Raum geben, aber nur, wenn Gott ihm seine Wünsche erfüllt. Und das Erste oder das Beste zu wollen und der Erste zu sein, das wiederholt sich auch bei seinem Onkel Laban in Haran. Er verliebt sich in die schöne Rahel, der Tochter Labans. Er möchte sie unbedingt zur Frau. Und nach damaligem Recht war es Laban nicht gestattet, seine zweite Tochter Rahel vor der ersten Lea zu verheiraten. Und Jakob macht einen Deal mit Laban, dass er umsonst für Rahel 7 Jahre arbeiten würde für Laban. Laban willigt ein, aber gibt ihm Lea zur Frau. Und so dient Jakob noch einmal 7 Jahre umsonst, um auch Rahel zu bekommen. Er bekommt, was er will, die schönste Frau. Er wird reich, er ist ein sehr erfolgreicher Viehzüchter, aber Neid und Betrugsvorwürfe kommen auf bei den Söhnen Labans und Gott spricht mit Jakob, wieder in sein Land zurückzugehen. Und Jakob flieht und riskiert dabei sogar einen Familienkrieg. Laban jagt ihm nach und es wäre zur Auseinandersetzung gekommen, aber Gott erscheint Laban und verhindert so einen Streit. Und Jakob schließt mit Laban einen Bund und seine ganze inzwischen große Familie, seine Frauen, seine Kinder, all seine Herden und sein Besitz macht sich auf den Weg von Haran wieder in das Land, wo er hergekommen ist, nach Kanaan. Und Jakob weiß ganz genau, es ist unvermeidlich, dass er Esau nicht wieder begegnet. Und es geht Jakob darum, bei der Begegnung mit Esau zu überleben und sein Leben sicherzustellen. Und die ganze Zeit, bestimmt 20 Jahre, hat Jakob diesen Tag befürchtet. 20 Jahre, dachte er sich, konnte Esau diesen Hass auf ihn schüren. Und Jakob ersuchte verstandesgemäß, was er tun sollte. Er schickt Boten zu Esau, um ihm großzügige Geschenke anzubieten und Esaus Vergebung zu finden. Aber die Boten kommen zurück und sie berichten Jakob, dass Esau ihn mit 400 Kriegern entgegenzieht. Und jetzt wusste Jakob, dass all seine Möglichkeiten ausgeschöpft waren und dass er nun mit dem Rücken zur Wand stand. Er fürchtet sich und er macht eine Rechnung für sich auf. Er teilt seine Leute in 2 Teile. Und er denkt sich, wenn Esau die eine Hälfte tötet, dann überlebt die andere. 580 Tiere seiner Herde teilt er in 5 Gruppen und schickt sie mit einem Knecht voraus, jeweils mit einem Abstand zu Esau ihm entgegen. Und er denkt sich, ich bin ja schlau. Wenn ich nur ein Geschenk schenken würde, dann könnte Esau das ablehnen und dann wäre ich wirklich in der Bredouille. Aber so 5, da wird er sich das überlegen und wird es eher annehmen, das ist sicherer, als wenn ich ihm nur einschenken würde. Er würde es immer mehr bedauern, es abzulehnen. Ja, dieser Jakob, er war sehr weise, sehr klug. Ja, er war ein Fersenhalter. Wenn ich nicht für mich selber sorge, wer tut es dann? Das war sein Motto. Er hat sich die Verse seines Bruders ergriffen gehabt. Er hat sich das Erstgeburtsrecht geschnappt gehabt. Er hat sich den Segen gegriffen. Und er hat sich die schönste Frau gegriffen. Er ist schlau, er ist reich und er greift nach allen Möglichkeiten, um die Begegnung mit seinem Bruder zu überleben. Er hat stets nach dem gegriffen, was er wollte. Er wollte der Erste sein. Er wollte den besten Anteil und die Garantie für ein gutes Leben haben. Er wollte Schönheit und die Befriedigung, die dazugehört. Er wollte sein Leben sicherstellen und er wollte dem Tod entkommen. Er hat sein Leben kontrolliert. Er hat alles auf seine Weise geregelt und sich somit das größtmöglichste Elend an den Hals geholt. Sein Vater und seine Mutter hat er nie wieder gesehen. Er hat nicht nur die schönste Frau bekommen, sondern er hat noch 3 andere Frauen bekommen und damit viel Neid. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Frauen zu tun, aber viel Neid, viel Streit, viel Eifersucht und sich viel Unruhe ins Haus geholt. Er hatte seine Freiheit von Laban erlangt, aber wäre Gott nicht Laban erschienen, hätte es furchtbar enden können. Die Atmosphäre am Jakobberg, an diesem Fluss, sie war bis aufs Äußerste gespannt. 400 mordlustige Männer, so denkt Jakob, sind unterwegs, um Rache an ihm zu nehmen. Und ein Blutbad schien unvermeidlich. Und so tat er das, was noch getan werden musste. Er brachte seine Frauen, seine Kinder an das andere Ufer des Flusses in relative Sicherheit. Und wir lesen da 1. Mose 32. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok und nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Ja, dieser Jakob, er ist allein. Und wie Jakob greifen wir nach Dingen, wir kontrollieren, wir probieren Dinge aus und wir versuchen vielleicht auch krampfhaft frei zu sein. Und vielleicht ist uns die erste Reihe oft nicht genug. Wir müssen noch in einem Sessel sitzen. Wir müssen absolute Freiheit haben und ein sicheres, bequemes Leben. Und wir versichern uns doch auch so gut es geht. Wir vermeiden alle Risiken. Und wir meinen auch, vielleicht Gott in eine Kiste packen zu können. Wir wollen Gott dienen, aber sind wir uns nicht manchmal der liebste König? Jesus sagt es ganz einfach in Matthäus 6, 34. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seinige sorgen. Und sind wir nicht gerade darin so gut, den Tag zu gestalten, Probleme anzugehen, To-Do-Listen, wie es so schön heißt, zu erstellen und für Lösungen zu sorgen? Und wir denken, was wir haben, ist ein Resultat unserer eigenen persönlichen Anstrengung. Und es ist unsere Aufgabe, auch unseren Besitz zu schützen. Teilen tun wir vielleicht auch nicht gern. Man kann ja nie wissen, ob man morgen noch genug hat und ob es reicht. Aber sehen wir nicht an Jakob, dass dieses alles unter Kontrolle haben in eine Sackgasse führt? Letztendlich ist man allein oder wird allein sein. Es fällt einem vielleicht nicht mehr auf, dass man an Gewohnheitsmustern festhängt. Und Einschüchterung und Manipulation werden vielleicht zu Hilfsmitteln, um Situationen zu meinem Vorteil zu lenken und um zu erreichen, was man will. Man geht ständig berechnend durchs Leben. Aber ist das ein fröhliches und an Freude gefülltes Leben mit Gott? Steckt bei Jakob hinter diesem Kontrollproblem nicht auch ein Problem mit Gott? Da heißt es, Vers 25 weiter, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Und er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. In der Gegenwart Gottes, haben wir vorhin auch gesungen, da begreift man, wie schwach man eigentlich ist. Muss man erst am Ende sein und kaputt sein? Und Jakob erfüllt seine Schwachheit in der Gegenwart Gottes, dem Unbesiegbaren. Er entdeckt, dass Gott sich nicht manipulieren lässt. Und bei Gott kommen wir mit unseren Kräften ans Ende. Und eine Frage, die läutet dieses Ende dieses Kampfes ein. Wie heißt du? Wie ist dein Name? Und dahinter steckt doch, wer bist denn du eigentlich? Und diese Frage trifft Jakob ins Mark. Er ist Jakob, er ist der Fersengreifer, der nach der Ferse gegriffen hat, der immer der Erste sein wollte. Er begreift seinen Schmerz, er begreift seine Sorgen, seine Ängste, seine krampfhaften Versuche. Und dem er sich nennt, offenbart sich Jakob selbst und er liefert sich Gott aus. Er ist einsam, er ist erschöpft, er ist müde vom Kämpfen. Und es wird auch noch ein anderes klar. Gott liebt mich so, wie ich bin. Ich darf so sein, wie ich bin, bis in die tiefsten Winkel meines Herzens. Ich bin Jakob. Ich muss doch gar nicht mehr kämpfen. Der Kampf mit Gott, die Gegenwart Gottes, diese Begegnung mit Gott, die macht Jakob zu einem anderen Menschen. Gott hat ihm einen anderen Namen gegeben. Israel. Kann man sagen, heißt so viel wie, du bist der Streiter Gottes. Du hast mit Gott gestritten. Gott streitet für dich. Gott streitet für uns. Und die Begegnung mit Gott hat aus einem Betrüger ein Streiter für Gott gemacht. Jakobs Leben wurde verändert. Wir sehen das, wenn wir weiterlesen. Er ist am nächsten Morgen, als die Morgenröte anbrach, am nächsten Morgen ist er dem Zug vorangegangen, Esau entgegen. Er hat nicht mehr versucht, irgendeinen Trick, irgendeine List, um das noch abzuwenden, noch irgendetwas aus der Tasche geholt. Nein, er ist als Israel vorangegangen. Er traut sich nun, Risiken einzugehen. Er wusste jetzt, dass Gott ihn beschützt. Und als Esau mit seinen 400 Mann in sich kommt, eben da steht es, er ging vor ihnen her. Er wusste, dass er alles von Gott geschenkt bekommen hatte. Jetzt bin ich von Berufswegen Controller. Jetzt predige ich über dieses Thema Controller, Englisch. Wird immer gefragt, ja, was macht ihr denn so als Controller? Kontrolliert ihr Zahlen? Und für uns Controller ist das dann immer, nein, machen wir natürlich nicht nur, wir versuchen das dann auch modern zu sagen und zu sagen, dass es eigentlich versuchen wir auch Prozesse zu verbessern, zu analysieren, mitzudenken, den ganzen Unternehmensprozesse auch zu steuern. Da klingt es schon mit. Ein Controller ist nicht nur einer, der mit Zahlen kontrolliert. Kontrolle abgeben. Es gibt viele Dinge, die bedürfen unserer Fürsorge. Die bedürfen unserer Anleitung und die bedürfen unseres Mitdenkens und unseres Daseins. Aber es geht heute, denke ich, auch gerade um Dinge, wo ich an meinem Leben festhalte, wo ich vielleicht ein Kontrollfreak bin, wo ich vielleicht andere dominiere oder sogar manipuliere. Bewusst sogar oder unbewusst. Und wo ich nicht Gott übergebe, wo ich dadurch auch keine Freiheit schaffe für andere und auch keinen Platz möglich mache und schaffe, damit andere wachsen können. Wo ich nicht den Raum gebe, wie es lange Jakob getan hat. Wo darf ich in meiner Beziehung mit Gott, in der Gegenwart Gottes, und ich denke, da kommt es immer wieder zurück, in diese Gegenwart Gottes, in diese Beziehung zu kommen, zu leben und aus dieser Beziehung mit Gott, aus der Vergebung heraus, in diese Beziehung mit anderen Menschen zu leben und diese Freiräume zu schaffen. Und wo darf ich wieder bewusst abgeben und vertrauen? Ich denke auch in der Gemeinde, wir erleben, wie Gott Dinge einfach schenkt, wie Gott uns beschenkt, wie er uns bereichert und wir dürfen abgeben in seine Hände. Gott schenkt und er gibt und er ist der Vater und er kennt mich und uns bis in meine tiefsten verborgenen Winkel. Und in seine Hände darf ich vertrauen, darf ich abgeben, darf ich vergeben, darf ich fallen lassen. Kennt ihr die Geschichte vom Seiltänzer? Ich denke, ich habe sie schon in einer Predigt bestimmt verwendet. Und damit möchte ich auch schließen. Weil ich denke, sie bringt es sehr gut auf den Punkt. Da ist ein Seiltänzer, der hat ein Seil über eine tiefe Schlucht gespannt, atemberaubend, wie er darüber hinweg geht. Und die Leute, sie sehen fasziniert zu und es gibt kein Netz. Und wenn er stürzt, dann in den sicheren Tod. Und nun steigert er das Kunststück noch und nimmt eine Schubkarre. Das Rad ist ohne Reifen und so geht es gut oder so, dass es gut im Seil sitzt. Und er schiebt die Karre auf dem Seil über die Schlucht und kommt zurück. Und dann fragt er die Leute, die unten stehen, glaubt ihr, dass ich es noch einmal machen kann? Ja, rufen die Leute, natürlich. Ja, glaubt ihr das wirklich? Ja, rufen sie, klar. Gut, sagt er, dann wird es auch nicht schwer sein, jemanden zu finden, der sich in diese Schubkarre setzt und mitkommt mit mir auf die andere Seite. Schweigen. Kein Mensch rührt sich oder muckst und lange drückt die Stille. Und dann sagt dein Kind, ich setze mich in die Karre. Es kommt zum Seiltänzer, setzt sich hinein und es wagt dieses Experiment. Und die Leute, sie waren kurz davor, dieses Kind aufzuhalten. Aber es machte es und als es zurück, es geht alles gut, als es zurück ist, fragen sie das Kind, wie kannst du nur so mutig sein? Wir hätten ihm nicht vertraut. Wenn er nun abgerutscht wäre, du hättest doch sterben können. Da sagt das Kind, oh, das war nicht schwer für mich. das ist doch mein Vater. Amen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen zum Gebet. Ja, Jesus, wir kommen vor dir mit all unserem Kontrolle, die wir auch in unserem Leben leben und die wir verspüren und die wir, wo wir an Dinge festhalten und wo wir einfach auch nicht über das Wasser gehen können im Vertrauen, dass du uns trägst. Ja, Herr, wir kommen und wir sind Menschen und wir sind Sünder und wir sind schwache Menschen. Und danke, Herr, dass wir in deine Gegenwart kommen können. Schenk es, dass wir nicht solche Umwege machen wie Jakob, sondern schenk, dass wir direkt zu dir kommen, in deine Kraft, in deine Mitte, in dein Heil, in deine Vergebung, in deine Größe, Herr. Schenk es, dass wir in deiner Größe, in deiner Kraft leben, dass wir nicht unser Leben kontrollieren wollen, sondern dass wir es von dir gestalten lassen wollen, dass wir es ausrichten auf dich, dass wir von dir verändert werden. Ja, Herr, wir bitten dich, dass wir abgeben können, dass wir erwarten, Herr, dass du trägst, dass wir wissen, dass wir deine geliebte Kinder sind, dass wir unsere Namen bei dir geschrieben sind. Ja, Herr, dass du uns beim Namen kennst. Du weißt ganz genau, wer wir sind, wie du Jakob ganz genau kanntest. Ja, unser Heiland Jesus, danke dafür, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass du für uns auferstanden bist. Und danke, Herr, dass wir mit dir alles haben. Danke, dass wir abgeben dürfen, dass wir loslassen dürfen, dass wir dir vertrauen dürfen. Amen.